Sicherlich mit die zwei Heimspiele und 6 Punkte ist wichtig für mich gewesen. Ich glaube auch, dass die Zuschauer können ziemlich schnell sehen, welche Fußball ich spielen möchte. Und ich hoffe, dass die Leute mit dem Fußball zufrieden sind, weil ich hoffe, dass sie natürlich ein paar Monate, Jahre diesen Fußball jetzt im Stadion sehen werden.
Das sagt der FCB-Trainer Ludovic Magnin. Nach dem letzten Match, da sind die Fans sicher zufrieden und glücklich heimgegangen. Nach dem 2-1-Sieg im Heimspiel gegen GC hat der FCB die Bestätigung geschafft und gewinnt gegen den Meisterkandidat IB mit 4-1. Der FCB, der ist also in der Saison angekommen. Wir reden heute über den Wert von guten zentralen Mittelfeldspielern, beschäftigen uns mit dem Körperspruch von Xherdan Shaqiri und fragen uns auch, was im Tessin Scheps läuft. Freut mich, sind ihr auch heute wieder mit dabei. Grüezi miteinander.
Bananenflanken, Schwalben, Blutgrätschi oder Pausenbier. Der Basilisk-Penalty-Podcast ist Fußball pur. Präsentiert vom Shoppingcenter St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Und da sind unsere zwei Podcast-Stammspieler. Stefan Gutknecht und Kevin Wanschi-Chattat.
Ja, Kevin, das 4-1 gegen IB. Kann man das als Ausrufezeichen eigentlich werten? Wie hast du das im Stadion erlebt?
Das hat definitiv gut getan, den Fans. Man hat doch in den letzten 2 Jahren und auch sonst die ein oder andere deftige Niederlage müssen hinnehmen gegen IB. Und dass man jetzt halt eben die Berner wieder in die Hauptstadt hat können zurückschicken mit dieser 4-1 Niederlage, hat den Fans wirklich gut getan.
Und eben ein Ausrufezeichen schon, weil es nicht ein knapper Sieg war, weil es ein verdienter Sieg war, aber trotzdem halt, wie soll ich sagen, so mit einem schalen Beigeschmack, wegen dieser einen Szene, die halt schon, ja, wegweisend war für das ganze Spiel.
Es war schon so, dass der FCB wirklich von Anfang an parat war, Vollgas gegeben hat, beide Mannschaften. Das war wirklich eine unterhaltsame Partie. Es ist schnell gespielt worden, hart geführt worden. Natürlich ist das jetzt blöd, dass der Fehler passiert ist. Etwas, was nicht mehr passieren sollte, gerade eben, weil man die Möglichkeiten auch hat, die technischen Möglichkeiten mit dem VAR. Es ist ein erfahrener Schiedsrichter hinter dem Bildschirm gewesen, wo eigentlich ja auch die Situation vorher hat müssen analysieren. Aber ich glaube, man darf den Sieg nicht durch das schmälern oder abwerten, weil wirklich so, wie der FC Basel auftreten ist ganz stark gewesen.
Aber eben die Szene nicht ganz eine Stunde gespielt gewesen. Es war eine Flanke gewesen, wo dann eben von der Hacke vom Shaqiri an die Hand geht, vom Edmílson Fernández. Und die FCB-Spieler haben sofort reklamiert, das ist Hand. Der Schiedsrichter ist es anschauen. Und hat dann auch, der Entscheid ist in dem Sinne schon richtig gewesen, auf einen Penalty-Punkt gezeigt. Aber eben, man hat nicht gesehen, dass der Xherdan Shaqiri im Offside gesehen. Und das ist auch der Punkt, der für einen IB-Trainer Giorgio Contini natürlich gar nicht verständlich war.
Dann kommt so eine Situation, wo einfach nicht unakzeptabel ist für uns Trainer. Es geht um unseren Job, es geht um unsere Arbeit.
Den Ärger von ihm kann man definitiv nachvollziehen.
Das kann man verstehen. Eben, er sagt es wirklich sinnbildlich, oder? Es geht um in seinem Job, also gerade als Trainer, ja, inakzeptabel. Ich glaube, allgemein für einen Sport, für das, was man aufbaut, eben gerade mit den Möglichkeiten, die man heute hat. Aber dass Fehler passieren am Ende vom Tag, sind sie menschlich. Ich glaube, also es nimmt mich Wunder, ob irgendein IB-Spieler die Situation auf dem Platz in dem Moment überhaupt auch angesprochen hat, dass der Xherdan Shaqiri könnte im Offside sein und ja, im Nachhinein. Ist blöd.
Aber das Spannende ist ja wirklich auch noch, dass eigentlich es in der gleichen Szene basiert ist. Es war ja nicht eine Szene gewesen, wo dann vorher irgendwie ein langer Ball, der verlängert wird und dann ist Offside und dann aus dieser Flanke raus passiert dann die entscheidende Aktion im Strafraum. Sonst ist genau diese Szene gewesen. Gerade eine Sekunde vor dem Handspiel ist eben die Offside-Position. Aber wahrscheinlich ist auch gerade das ein bisschen das Thema gewesen. Der Schiedsrichterchef, der Dani Wermelinger, hat erklärt, dass das natürlich ein Fehler war vom VAR. Aber das wahrscheinlich er und sein Assistent, die sind immer zu zweit in diesem Wahrräumchen drin, dass die sich stark aufs Handspiel fokussiert haben und dann eben die Abseitsposition übersehen haben. Aber nochmal, du hast es gesagt, du warst Schneider ist dort gewesen, das ist ein erfahrener Mann, das war nicht sein zweiter Match gewesen, also im Wahrbildschirm. Das macht es vielleicht umso unverständlicher, dass so erfahrene Leute das nicht gesehen haben in so einem Match, in so einer Situation, wo es unentschieden steht, wo dann der Match halt eben in entsprechende Bahnen geht.
Ja, eben, es ist wirklich ein schneller Match gewesen, hin und her. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, rundum auch schon ein paar Szenen gehabt, wo haben müssen angeschaut werden. Aber ja, am Ende vom Tag, es gibt keine Ausreden. Es ist einfach ein Fehler, der passiert ist. Man sollte die ganze Situation anschauen. Du hast es auch gesagt, es ist unmittelbar vor dem Handspiel gewesen. In der Regel schaust du auch, okay, von wo ist der Ball jetzt wirklich auch gekommen. Vielleicht hat man ja wirklich nicht ein, zwei Schritte weiter hinterher geschaut gehabt. Aber eben, ich glaube, am Ende vom Tag, der FC Basel hat viele Möglichkeiten gehabt, viele Chancen gehabt, hat auch 4 Goal geschossen, man hat mehr können schiessen und hat wirklich stark aufgespielt und das finde ich eigentlich noch viel das Tollere an der ganzen Geschichte.
Eben, ärgerlich, als der Fehler passiert ist, also über die Szene so muss geredet werden und verständlich der Frust von IB in den sozialen Medien hat einen auch geschrieben gehabt, hören wir doch auf von irgendwie einem Basel-Bonus oder von einem IB-Bonus reden, können wir uns darauf einigen, dass die Schiedsrichter ja, ich sage jetzt nicht sein Wort, das er dort geschrieben hat, ich sage es mal so, schlecht sind. Ist auch ein bisschen übertrieben, aber natürlich nochmal frustverständlich.
Ja, am Ende vom Tag, es ist so schwierig. Ich glaube, als Schiedsrichter, egal was du pfiffst, du hast immer irgendjemand, der gegen dich ist. Mir hat man ja auch einmal schon mal verdonnert gehabt, dass ich die Schiri-Ausbildung haben müssen machen, weil ich auch ständig reklamiert hatte und wirklich. Und dann hat es geheißen, hey Kevin, jetzt machst schon mal die Schiedsrichter-Ausbildung selber und gehst Match pfiffen und dann schaust du mal, wie das ist. Es ist nicht im ersten Moment wirklich besser geworden, weil dann habe ich ja das Regelwerk erst recht kennt und das Gefühl hatte, ich weiss jetzt nochmal alles besser. Aber natürlich, es ist extrem schwierig und wir müssen einfach dankbar sein, dass wir die Schiedsrichter haben für das Spiel.
Du machst mir aber eigentlich einen sympathischen Eindruck. Also jetzt so Puff haben wir noch nie gehabt im Studio.
Es ist auch wirklich so, ich weiss nicht, von wo das kommt, also im Privaten oder sonst auch. Ich habe es immer lustig, ich streite gar nicht gern, keine Diskussionen, ja nicht. Aber sagen mir so viele Menschen, die, wenn sie mal ein Match schauen können, dann erkennen sie mich nicht wieder. Also, und das Schlimmste ist, wenn es dann meine Mutter an mir wirklich sagt und sagt, ich habe es jetzt nicht ausgehalten auf der Rang, so wie du dich aufführst, aber ja.
Zum Glück habe ich im Vorfeld nicht zu viele Matches von dir gesehen, also ich war mit einer extrem negativen Grundstimmung in den Podcast mit dir reingegangen. Aber eben, von dem her ist es doch harmonisch da, auch wenn wir dürfen streiten, das Festbuff soll es nicht geben. Es ist natürlich auch noch gesehen beim Giorgio Contini der Frust, weil es hat dann noch die Szene gegeben mit dem Jonas Acetei, wo ein IB-Spieler gefoult hat, wo man muss sagen, ja, ist eigentlich schon eine geile Karte, folgerichtig wäre es geil rot gewesen und das hätte IB sicherlich auch nicht geschadet zu dem Zeitpunkt.
Ja, es ist viel hin und her gegangen, es war ein hart geführtes Spiel gewesen, es hat viele geile Karten gegeben. Geile Karte, ja, die kann es gehen in dieser Szene. Vorher kann man auch nochmal drüber schreiten, wo er die erste geile Karte bekommen hat, ob es jetzt nicht zu hart war, dass er die bekommen hat.
Und das, was du gesagt hast, sorry, wenn ich reingrätsche, aber das finde ich eben das Spannende. Der FCB, wenn ich zurückdenke und gewisse Duell mit IB, da kommt man natürlich immer der Guillaume Wau oder Jean-Pierre Nzamin sind, da haben wir immer von dieser Wucht von IB geredet. Die Physis, die Präsenz. Der FCB, der da körperlich unterlegen war, sage ich jetzt einmal. Und jetzt der FCB parat gewesen, die Duell angenommen, physisch wirklich vor allem nicht nur dagegen gehabt, sondern eben, man ist auch richtig böse gewesen zum Teil. Und das braucht es auch in so Duell, dass man sich eben nicht den Schneid abkaufen lässt.
Ja, ich bin dann in den Statistiken nochmal schauen, weil eben, es war wirklich sehr auffällig gewesen, die harten Duelle. Und ja, wie du es gesagt hast, oder? IB physisch immer parat gewesen, eben die Wucht und jetzt der FCB, der dagegen haltet, aber auch wirklich über die 90 Minuten einfach das Pressing oder das hohe Spiel hat können spielen. 28 Foul hat es gegeben in diesem Spiel. Man muss aber sagen, Basel hat mehr Zweikämpfe verloren als IB. Also sind 37 Zweikämpfe gewonnen worden vom FC Basel. 49 hat IB gewonnen gehabt. Aber trotzdem, eigentlich, wenn du so das ganze Spiel anschaust, muss man sagen, vom Gefühl her hat Basel wirklich dominiert.
Das auch, weil zwei, drei Spieler rausgestochen sind, die uns richtig gefallen haben. Und auf die wollen wir jetzt eingehen, auf die einzelnen Positionen. Ich finde, einen müssen wir hier rausheben, der mit dem letzten Goal glänzt hat, weil er den perfekt getroffen hat. Aber seit er zurück ist, wirklich für eine extreme Stabilität sorgt im zentralen Mittelfeld, der Medinho.
Jetzt bin ich so gespannt gewesen, wie du deinen Namen wirst aussprechen.
Eben nicht Medinho, wie er ja richtig heisst, wie wir seit letzter Woche wissen. Aber lassen wir doch noch ein bisschen brasilianisch angucken mit Medinho.
Ja, definitiv. Auch jetzt, wenn du so siehst, wie er spielt, dann bin ich auch eher bei Medinho, wo man ihn geholt hat. Ich kann mich erinnern an das erste Spiel in Genf gegen Servette, wo er eingewechselt... Nein, er hat von Anfang an gespielt, eingewechselt. Weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich so gedacht, so, schade, irgendwie so, der Brasilianer, habe jetzt gedacht, der hat ein bisschen mehr am Fuß und wird für ein bisschen mehr für Spektakel sorgen. Und irgendwie nach dem Sommer, jetzt, wo er die Festverpflichtung, mit der Festverpflichtung, habe ich das Gefühl, es ist ganz nochmal ein anderer Spieler, so wie er den Ball verlangt und wie er mit dem Ball umgeht. Wow.
Eben, schon in der Rückrunde haben wir dann gemerkt, ist er immer wichtiger geworden und hat dann immer gespielt an der Seite von Leon Aftulau. Aber jetzt, das haben mir auch viele Leute gesagt, nach dem ersten Heimspiel gegen GC, wo ich etwas trinke in der Rot-Blau-Bar, viele gesagt, das ist wie der Königstransfer. Man hat gesagt, der ist so wichtig für das ganze Spiel. Und eben, wie du sagst, einerseits mit Ball, wo er plötzlich wichtiger geworden ist, auch wirklich wenig Fehler eigentlich im Spiel drin hat, wie er den Ball verteilt. Aber noch einmal auch, was sehr wichtig ist, halt die defensive Stabilität. Wie er dort am Gegner den Ball wegschnappt, wie er am anderen Ort präsent ist. In der Umschaltbewegungen, wenn der Ballverlust da ist, wie er sofort wieder präsent ist und mithilft, wenn mal reingrätscht ist, ist echt unentbehrlich auf dieser Position.
Die jetzt kann ich es nicht aussprechen.
Ich würde es anders formulieren, er antizipiert
gut. Also, er antizipiert, jetzt habe ich es geschafft, gut. Dankeschön. Und halt einfach auch wirklich ein Mittelfeldmotor ist. Eben, wie du sagst, nach dem Ballverlust sofort wieder da, will auch die Bälle gewinnen und ist auch ein wichtiges Element geworden, eben in dem Spielaufbau, oder? Er geht und verlangt den Ball und hat auch schon gerade eine Idee im Kopf. Und was mir dort auch noch ein bisschen aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, dass dadurch der Cerdan Shaqiri auch ein bisschen offensiver kann spielen oder höher kann stehen, weil er nicht irgendwie muss das Spiel mitgestalten und mit aufbauen.
Und der Cerdan Shaqiri, wo seine ersten Scorerpunkte gesammelt hat, respektive sein erstes Goal gemacht hat und dann nochmal hat können, nachdoppeln, ist ja auch ein grosses Thema gewesen nach den ersten beiden Spielen, die negative Körpersprache, wie er reklamiert hat beim Schiedsrichter, wie er die Mitspieler angegangen ist, weil er halt auch in Mahndeckung genommen worden ist, wie er sozusagen ein Kettenhund an ihm dran gehängt ist. Gegen IB hat er mehr Freiheiten gehabt und ja, hat wieder können brillieren.
Ja, es ist eben auch schon gegen St. Gallen ist aufgefallen, dass er eine Mahndeckung auf sich hat. Eben gegen GC umso mühsamer, dann natürlich halt auch immer wieder gefällt worden ist. Ja, extrem genervt gewesen da drüber. Und ja, das ist klar. Die Trainer versuchen jetzt natürlich mit allen Mitteln auch so einen Spieler aus dem Spiel zu nehmen. Natürlich auch über so Aktionen, in der Hoffnung, dass er sich so nervt und kein Gefallen mehr hat eigentlich am Spielen, dass ihm vielleicht die Spielfreude könnte entfallen. Aber der Cerdan Shaqiri ist ja nur aufs Gewinnen aus. Und das ist ja eigentlich auch das, was der FC Basel so stark macht. Natürlich widerspiegelt sich auch dann nachher, wie du gesagt hast, nicht nur in der Körpersprache, sondern man hört dann auch schwätzen, man sieht dann auch sehr viel schwätzen mit den eigenen Mitspielern. Aber nochmal, wenn du als Mitspieler verstehst, was er eigentlich von dir will, was er von dir verlangt. Und das ist halt einfach, dass du das Beste aus dir rausholst, tut das auch deiner eigenen Entwicklung einfach sehr gut.
Und schlussendlich brauchst du Leute, die auf dem Platz Verantwortung übernehmen. Leute, die miteinander reden, die dir ein Feedback geben, die dich wollen besser machen, weil sonst bleibst du da und kommst nicht weiter. Und gerade wenn wir denken, wo der FCB hin will, in die Champions League, brauchst du genauso Führungsfiguren, die das Maul aufmachen und dann eben nicht wie ein Lämmli auf den Platz rumziehen.
Ja, es wäre eben noch viel schlimmer, wenn er die das Verhalten auf dem Platz hat, aber selber gar nicht mehr bringt oder eben nicht die Verantwortung würde tragen oder dann halt einfach nur noch ja, blöd rumläuft und sich einfach wirklich nur noch nervt. Nein, sondern mit jeder Aktion, die er selber hat, fordert er von sich selber ja so viel mehr und das ist eigentlich so der Weg, wo ein Leader muss gehen, wo er muss einfach auch überbringen und eben auch, er macht so einen fitten Eindruck. Wir reden ja oftmals, also mit, wo er zum FCB gekommen ist, hat man darüber geschwätzt, ja, wie fit ist er wirklich, kann er wirklich noch einen Mehrwert bringen, dann hat es geheißen gehabt, jetzt in der Vorbereitung, ja eben, der Cerdan Shaqiri, er möchte jeden Match spielen, kann er das überhaupt, eben verletzt er sich nicht wieder. Klar, wir sind immer noch am Anfang, aber drei Match, 90 Minuten, eben jetzt auch am Wochenende ist der Match gegen GC, jetzt gegen IB, auch sehr hart geführter Match und auch am Schluss noch geht er in das hohe Pressing rein, in das hohe Spiel, schaut, hey, sind meine Mitspieler auch da, sind sie parat und will eigentlich den Ball wieder in der eigenen Reihe haben.
Also das ist vorbildlich, wie er da schafft, eben auch in der Vorbereitung, das hat ja der Trainer immer wieder betont, kein einziges Training ausgelassen, sich dort nicht wichtig und genommen, aber natürlich, wenn man nur das Bild sieht, wie er halt am Reklamieren ist, wie er am Handverwerfen ist, ja, das löst natürlich auch etwas aus und das kommt dann auch nicht überall gut an, wenn man nur so die Bilder sieht. Aber die Leistung auf dem Platz, die ist jetzt wirklich wieder besser geworden, hat ja sogar mit rechts ein Goal gemacht.
Wunderschönes Goal gewesen.
Und sehr wichtig in dieser Phase, weil IB ist mit 1-0 in Führung gegangen. Und das Goal müssen wir natürlich auch thematisieren, weil dort hat ein anderer Spieler, der in den letzten Wochen und Monaten sehr positiv auf sich aufmerksam gemacht hat, schlecht ausgesehen. Finde aber, man müsste auch den Ursprung vom Goal anschauen, wo ein IB-Spieler, das ist, glaube ich, Edmilson Fernandes, eigentlich komplett kein Gegnerdruck hat, den Ball abholen und einen hohen Chipball vorne rein spielen kann. Einen sehr guten, timeden Laufweg von Darian Males. Schon im Ursprung dürfte das eigentlich nicht passieren. Ich finde, so einer kann nicht dürfen, so unbedrängten Ball spielen. Aber dann sieht der Nicolas Vujo natürlich schon nicht gut aus.
Ja, und jetzt eben, der Darian Males ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er der physisch stärkste Spieler ist, eher auch also ein Techniker, ein guter linker Fuß. Natürlich auch clever, stößt der Vujo dort ein bisschen weg, der Vujo hat ihn natürlich dort im Rücken, aber ja, sollte er, könnte er sich auch behaupten, eben, Darian Males ist auch nicht der schnellste Spieler, also das heisst, ein Zweikampf von den Sötsch gewinnen, mit den Ansprüchen, die der FC Basel auch gerade hat, ist dann nachher ausgewechselt worden in der Halbzeit?
Hat ja vorher auch schon Unsicherheiten drin gehabt. Es war, glaube ich, gerade am Anfang, wo noch fürchterliche Fehlpass spielt im Spielaufbau.
Ja, stimmt, genau. Ist mir auch noch aufgefallen. Und, ja, und die Konsequenz ist dann nachher die Auswechslung gewesen, in der Halbzeit. Und
hat dich das überrascht?
Ja, es hat mich, glaube ich, nicht überrascht. Was soll ich sagen? Es ist ein harter Entscheid, es ist ein verständlicher Entscheid. Der FC Basel muss, will gewinnen. Nadiran Barisic ist parat, er will natürlich auch seine Chance greifen, dass das jetzt gerade dort so gemacht wird. Nein, es hat mich nicht überrascht. Es war einfach ein harter Entscheid gewesen. Mir nimmt es einfach Wunder, wie geht jetzt der Vujo, der ja vor einem Jahr eigentlich so ein bisschen an einem ähnlichen Punkt jetzt gewesen ist, wie geht er mit dieser ganzen Situation um? Weil es ist schon auch belastend, psychisch, mental wieder.
Eben hart ein Entscheid und ein Zeichen auf dem Ludovic Manier, der nicht performt, der kommt raus. Auch wenn es der Innenverteidiger ist, der in den letzten Wochen extrem gut gespielt hat, aber ja, in diesem Match hat er halt einfach nicht die Leistung können bringen und dann hat der FCB mit dem Adrian Barisic auf der Bank natürlich einen, der genauso gut die Rolle kann ausfüllen, hat das dann in der zweiten Halbzeit solid gemacht, ist auch nicht zu fest gefordert gewesen. Oder hat nicht Duell gegeben, wo er sich auszeichnen konnte. Von dem her wird sicherlich gespannt sein, zu sehen, wie es jetzt gegen Lugano kommt. Im Normalfall müsste ja eigentlich der Barisic wieder spielen, dass er die Chance bekommt.
Ja, das ist jetzt wirklich auch spannend gesehen. Nicht zu vergessen, der Cerdan Shaqiri hat den Wunsch, dass nochmal eine Verstärkung kommt in der Innenverteidigung. Ich meine, das ist all diesen Männern auch bewusst. Und jeder will jetzt natürlich nochmal zeigen, wieso er eigentlich den Stammplatz hat in der Innenverteidigung.
Diese Woche ist ja plötzlich aufgeploppt, dass ein junger Spieler aus Italien, ein 22-Jähriger mit dem Namen Palacios, könnte zum FCB kommen von Inter Mailand. Entgegen eigentlich dem, wo der Cerdan Shaqiri sich gewünscht hat und eigentlich, wo man gedacht hätte, ja, man geht den Weg für hinten innen, dort noch eine Leithammel zu holen. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Der Marvin Ackerhommen, der hat diese Woche, also am Mittwoch hat auch der U21. Erste Spiel gehabt, hat dort gespielt. Der Dion Kacuri hat auch in der U21 gespielt. Also die im Moment nicht ins Aufgebot geschafft haben, kommen im Nachwuchs zum Einsatz. Ein anderer Mann in der Defensive, den wir ansprechen müssen, ist der Keigo Tsunemoto. Neu verpflichtet worden. Im ersten Match gegen St. Gallen haben wir noch darüber geredet, fehlende Zentimeter. Aber wenn man jetzt die beiden Heimspiele anschaut, muss man sagen, der ist auch beim FCB angekommen.
Und hat vor allem sofort das Spiel verstanden. Also abgesehen davon, dass er seine Position beherrscht. Eben. Wir sagen, also nein, gut, man kann sagen, wir hätten schon bei Servette Genf gesehen. Und auch wenn er im Jockeli gespielt hat, dann war er Unruhefeld. Man hat viel zu arbeiten für die Basler Defensive. Und er verschob seine Position extrem gut. Aber auch die Abspruch, die Abstimmung mit der Innenverteidigung, mit dem Mittelfeld ist einfach von Anfang an da gewesen. Es hat ein paar Situationen gegeben, wo der Jonas Adjetey hat nach aussen ausweichen müssen. Eben der FC Basel hat sehr hoch gespielt, IB hat sich gelöst mit langen Bällen nach vorne und der Tsunemoto ist sofort mit seiner extremen Schnelligkeit hinterher gesprintet und hat dann nachher eigentlich sozusagen wie die Position von Jonas Adjetey übernommen, doppelt, Situation entschärft und sofort wieder aufgestellt.
Wirklich agil auf den Beinen, giftig in den Duell. Und du hast es gesagt, offensiv, wo er sich immer wieder eingeschaltet hat, in der ersten Halbzeit mit Flanken und dann eben auch von immer schon die Vorlage zum 4-1 auf Metinho, wo hier aber auch noch anfiegen, der Ursprung vom 3-1 passiert eben im Ibe hat einen Einwurf, auch gut dazwischen mit einem Kopfball. Und dort aus resultiert dann das dritte Goal. Also von dem her ein, der wirklich Freude macht mit dieser Energie, die er auftritt.
Ja, und das ist eigentlich das, wo ja auch, sagen wir mal so, die Fans und das Stadion mitpackt, wenn einer so energiegeladen ist, einer gute Zweikämpfe hat und wirklich halt sich sozusagen verrisst. Eben, der Mann, ich würde sagen, in den Arbeitskleider. Und das tut dann halt einfach auch wieder der ganzen Mannschaft gut.
Und auch auf einer Position, die in den letzten Jahren, seit der Michael Lang dort eigentlich nicht mehr seinen Platz gehabt hat, ja, nicht so eine Beständigkeit gehabt hat, das muss man auch sagen. Und jetzt scheint doch so, mit dem Dominik Schmid auf der linken Seite und dem Tsunemoto auf der rechten Seite, dass man da zwei Spieler hat auf der Aussenbahn, wo Dominik Schmid ist kein Thema, wo sich fest gespielt haben, die auch viel Freude machen mit Offensivaktionen und ja, mit der Art, wie sie spielen. Gehen wir eine Position weiterführen oder Positionen weiterführen und kommen wir zu den Flügelspielern. Da ist es ja so gewesen, dass gegen GC der Junior C zum Einsatz gekommen ist, weil der Benny Traoré nicht ganz fit war. Das hat gegen IB wieder andersrum ausgesehen. Der Benny Traoré hätte können spielen. Aber ja, ist da eine Szene von ihm in Erinnerung?
Nein, mir ist tatsächlich keine Szene von ihm in Erinnerung geblieben. Wie man jetzt schon weiss, ich sitze im C5 und ich bin auch gerne näher am Spielfeldrand, dann kann man auch noch ein bisschen den Rasen schmecken. Nein, aber dann sieht man halt auch noch ein bisschen andere Sachen und ja, mir fällt halt doch auch auf dort, dass immer noch zum Teil einfach die Abstimmung auch nicht stimmt, eben auch gerade mit dem Dominik Schmid oder mit dem Mittelfeld, dass der Benny Traoré oftmals nicht wirklich dort stehen, wo er stehen, damit halt eben Räume frei werden, damit er auch natürlich dann nachher auch zum Ball kommt und dann nachher in Szene kann, gesetzt werden. Ja, ich glaube, also ein guter Fußballer, extreme Schnelligkeit, aber wo sicher noch taktisch noch kann stärker werden.
Ist auch noch deutlich jünger oder deutlich ein paar Jahre jünger wie der Filippo Tele auf der anderen Seite und macht vielleicht für ihn auch ein bisschen zu arbeiten, hat ja wirklich einen tollen Start gehabt beim FCB, dann auch nicht nur eine leichte Rückrunde Und jetzt schon, wenn man anschaut, der Philipp Othele und ihn, ist der Philipp Othele halt schon nochmal auf einem anderen Level plötzlich. Wirklich eigentlich der Unterschiedsspieler beim FCB. Wenn man anschaut, auch die erste Aktion schon gegen im Match gegen IB gehört ihm, gegen GC, wo noch positiv auffallen tut, ja auch beim ersten Goal von der Basler. Das ist mittlerweile ein Unterschied zwischen den beiden. Also er hat ja dann auch noch das Goal gemacht, der Kopfball gegen GC. Ja, oder ein anderes Niveau, kann man sagen. Ohne jetzt wollen der eine viel schlechter machen wie der andere. Aber der Philipp Othele steht ganz klar vor dem Benny Traoré im Moment.
Und das würde ich auch so unterschreiben, weil was mir auch nochmal aufgefallen ist, das Spiel von Philipp Othele hat sich extrem weiterentwickelt auch. Hat er doch einfach, also nicht einfach, aber so die Linie abgerannt und durch seine Schnelligkeit eigentlich Gegenspieler so können auslassen, sucht er wie immer wie mehr das 1 gegen 1, der Zug Richtung Mitte und der Schlenzer, den hat er eigentlich wirklich noch drauf und macht noch tolle und schöne Goals so. Und ich weiß nicht, ob dir das auch noch aufgefallen ist, er schlägt extrem viel Seitenwechsel im Moment.
Ja, wenn er reinzieht gegen Ibe auch einmal, wo noch durch über spielt, früher, man hätte ja das auch beim Trent Alexander-Arnold von Liverpool gesehen, bei der Reihe weiter hinten, wie er dann schnell die Verlagerung macht, aber sieht man beim Philipp Othele auch. Ist auch einer, der immer wieder mit dem Xherdan Shaqiri diskutiert oder respektive Feedback bekommt vom Xherdan Shaqiri.
Ja, genau. Xherdan Shaqiri war auch bekannt dafür, für seine Dribblings an der Seitenlinie und dann noch den Zug Richtung Mitte und den Schlenzer in Eck mit dem linken Fuß. Philipp Othele bringt das immer wie mehr ein und das ist etwas, wo ich extrem positiv finde, weil das macht einfach ihn nochmal unberechenbarer und einfach auch nochmal gefährlicher, ja, weil er dann halt wirklich zu diesen Goals auch kommt.
Hat aber trotzdem immer wieder auch mal so technische Unsauberkeiten drin. Erinnere mich an einen Einwurf im Match gegen IB, und also mit der Sohle will er und einfach unten durchrutscht. Aber er kann dann halt einfach mit seinem Körper noch extrem viel rausholen und den Gegner wegdrücken und sind dann trotzdem durchsetzen.
Und vor allem auch wieder mit der Schnelligkeit und der langen Beinen, dass er dann halt doch noch irgendwie den Ball kann spitzeln und dann eben mit der Schnelligkeit, mit der Beschleunigung an den Ball kommt.
Wir haben ja am Anfang von der Saison, wo wir führen, geschaut haben und verschiedene Prognosen haben versucht zu machen, ja darüber geredet, wer denn der FCB noch könnte verlieren. Und ich glaube im Moment, wenn man so die Aktien anschaut, dann wird die von Philipp Othele deutlich heißer gehandelt mit natürlich all diesen Auftritten. Und wenn dann noch die Auftritte kommen, international, ja, wird die noch heissen und spielt sich so natürlich ins Blickfeld.
Ich hoffe, dass der Philipp Othele sich seiner Situation bewusst ist. Man darf nicht vergessen, er ist sehr unglücklich gewesen. Es ist ihm nicht gelaufen bei seinen Vorgängerverein. Er hat auch viel Verein gewechselt gehabt. Hat jetzt doch, glaube ich, eine tolle Fanbasis da. Er ist ein geschätzter Spieler, dass ihm das einfach bewusst ist, so dass die FCB-Fans auch noch lange Freude an ihm können haben und auch die Mannschaft von ihm kann profitieren. Die
Frage ist dann einfach eben, wenn dann ein Club kommt und schön Batzen gibt, wie lange denn er kann widerstehen, wie lange der FCB kann widerstehen. Finanziell hat man es ja nicht nötig, wenn man wieder sieht, was man eingenommen hat, nur schon durch die Beteiligung vom Transfer von Danen Doi, der gewechselt ist, auf England. Wenn wir es von Transfers haben, müssen wir auch auf einen Spieler eingehen, der vor einem Jahr zum FCB gekommen ist, wo man hat müssen sagen, Chapeau, dass der FCB IB hat können ausstechen. Chapeau, dass man diesen Spieler hat können verpflichten. Der Kevin Carlos. Nach den ersten beiden Spielen hat man müssen sagen, hoppla, was ist mit dem Kevin Carlos passiert? Und hat jetzt den Goal gemacht, der ihm sicher sehr gut tut.
Es ist extrem wichtig für das Selbstvertrauen, auch weil er zu Chancen kommt, sich ja eigentlich auch wirklich in gewisse Räume reinspielen oder reinlaufen, wo er zum Ball kommt und Chancen hat. Aber einfach, ja, zum Teil wirklich so die hundertprozentigen auch nicht macht. Hat er auch gegen IB gehabt. Ich erinnere mich an eine Situation, wo er es 1 gegen 1 hat, wieder mit dem Goalie, ist dann aber im Offside gestanden, aber auch komplett verzieht. Gut für ihn, hat er jetzt das Goal können schiessen. Wichtig auch, zum zeigen, hey, dass es mit den Stürmern irgendwie gleich auch noch funktionieren kann.
Man muss schon sagen, also technisch ist er schon noch limitiert in seinen Anlagen, der Kevin Carlos. Muss aber auch immer sagen, also wenn ein Stürmer allein vor dem Goal macht und dann noch nicht macht, Ich meine, der macht das nicht extra, der verschießt jetzt nicht extra irgendjemandem den Ball. Aber ja, gegen St. Gallen hat man sich schon überlegen, warum macht er das so, wie er nun eben gemacht hat mit dem linken Fuß. Warum probiert er nicht das Risiko nach Vollspann in langen Ecken? Hat bei seinem Goal sicherlich auch Glück gehabt bei diesem Prellball, macht dann aber das Goal und das tut ihm gut und das ist sicherlich auch wichtig für ihn, weil man merkt gewisse Unsicherheit da, fehlend Selbstvertrauen, was es auch immer ist, ist jetzt auch in einer Situation, wo er sich so muss zurechtfinden. Aber du hast es angesprochen bezüglich der Stürmer. Hat der Fabian aus Basel mir auch geschrieben gehabt, der FCB muss doch einfach noch einen Stürmer holen, wenn international etwas rissen willst.
Ja, es ist schon so, dass man mit der Stürmersituation nicht zufrieden sein kann. Es passieren zu wenig Goal oder sind irgendwie dann gleich zu wenig gefährlich. Auch der Albion Ayeti hat wieder, ist toll gestanden in der Mitte nach einer Flanke und hat den Kopfball nicht können machen. Ist, glaube ich, aber auch nach einer Offside gewesen. Aber irgendwie, ich habe das dann nachher auch für mich so ein bisschen reflektiert, während dem Match und habe mich dann nachher gefragt, okay, aber in den letzten Jahren, welche Sturmspitze hat wirklich eine Überzeugung beim FC Basel und liegt es wirklich einfach nur an diesen Stürmern? Und irgendwie habe ich dann gefunden, nein, weil der letzte war Arthur Gabral gewesen. Und seitdem irgendwie kann ich nicht mich an irgendjemanden erinnern, der dann noch überzeugt hat.
Also es hat ja schon Spieler gegeben, wie, ich denke jetzt hier, Zeki Amdouni, der cool performt hat, der dann auch ins Ausland weitergegangen ist, wo aber halt nicht so der klassische Mittelstürmer unbedingt ist. Andi Zekiri hat auch nicht für Furore können sorgen. Ja, so einen Typ Gabral vermisst man schon, wo dann halt einfach Goal X auf garantiert. So wie das früher noch Marc Janko war während einer Saison dort. Seydou Doumbia, Alex Frey, Marco Streller, ganz früher Christian Jimenez. Ja, der fehlt im Moment. So einer, der wirklich halt, ja, man hat es ja letzte Saison gesehen, der Cherdan Shaqiri war der beste Goalschütze gesehen. Natürlich sind da Standards auch noch inbegriffen. Aber so der Stürmer und der Arthur Gabral hat dort Basel halt schon verzückt gehabt.
Ja, es ist halt wirklich so der Strafraumstürmer, wo fehlt. Eben Zeki Amdouni auch top, aber auch wirklich so ein bisschen auch von den Flügeln gekommen. Und ja, es ist, ich hab noch nie herausgefunden, woran das es liegt, irgendwie. So, ich tue gerne darüber nachstudieren. Wir haben es auch in der letzten Saison ja diskutiert. Es kommt viel über die Flügel raus. Eben Beni Traore, Filippo Tele, der sich selber auch in Szene setzt. Eben Cherdan Shaqiri, der natürlich auch weiss, wie er muss stehen und wo er muss stehen und dann nachher die Goal kann machen. Nichtsdestotrotz denke ich, ja, die Stürmer kommen zu tollen Aktionen, aber irgendetwas fehlt. Man muss irgendwie mit ihnen arbeiten.
Aber es ist ja nicht so, dass sich der Staff verändert hat. Wenn man schaut, hat doch der ein oder andere Trainer gegeben. Seit dem Arthur Gabral, wo ja noch der Patrick Rahmen Trainer war beim FCB und ihn dort gut forciert hat und dann der Stürmer den Wechsel hat können machen. Also von dem hat der veränderte Trainerstaff. Aber ja, punkto Offensivtraining ist sicherlich Nachholbedarf angesagt beim Albion Ayeti und beim Kevin Carlos. Find aber auch, wenn man jetzt würde einen Stürmer holen, das wäre ja, ich sage jetzt mal so, der Knipser, oder? Vorne innen, wo der Goal garantiert, dann wäre es ja wirklich, kein Vertrauensbeweis an Albion Ayeti, wo man Vertrag verlängert hat, und an Kevin Carlos, wo man hätte können verpflichten. Also dann sind die ja fast abgeschrieben.
Ja, Albion Ayeti ist klar ganz eine andere Situation. Er identifiziert sich extrem stark mit Basel. Er ist von hier und möchte natürlich sich da auch können behaupten. Kevin Carlos, gehe ich davon aus, hat man ganz andere Pläne, dass man halt, ja, man denkt, man kann jetzt da wirklich ein gutes Geschäft machen, einen holen, der bei Iverdon halt wirklich eine Top-Saison gemacht hat und dann im besten Fall in ein, zwei Jahren dann nachher für mehr Geld verkaufen. Also das heisst, ja, irgendwie, den kannst du auch nicht wirklich abschreiben.
Also von dem her, verzwickte die Situation dort noch. Es gibt dann noch den Caio Eduardo, der junge Stürmer, den man im Winter geholt hat, an der Dutz ausgelehnt hat, bis jetzt noch keine Rolle gespielt hat, aber auch zumindest jetzt einmal hier beim FCB im Kader ist, im Vergleich zum anderen Hunziko, den man ja ausgelehnt hat. Also von dem her wird uns die Thematik von den Stürmer sicher weiterhin beschäftigen. Was man auch sagen müssen, der FCB hat es geschafft, gegen IB sein achtes Heimspiel hintereinander zu gewinnen. eine richtig tolle Bilanz, die eigentlich Freude macht, wenn der FCB wieder daheim schüttet. Wir müssen aber auch sagen, das nächste Heimspiel in der Meisterschaft ist dann erst Ende September. Also das geht relativ lang. Immerhin haben die Fans noch den Cup-Match gegen Biel, der abgetäuscht worden ist, der dann am übernächsten Wochenende ist und dann natürlich noch Champions League-Qualifikation. Und trotz diesen positiven Elementen, die wir gesehen haben in diesen beiden Heimspielen, denke ich, ist es richtig, so wie es der Ludovic Magnin formuliert.
Das nimmt Form an, aber keine Euphorie. Sicherlich war wichtig für uns alle, nach dieser unglaublichen Saison wieder die Arbeitsklamotten anzuziehen und weiter Gas geben. Das haben die Jungs hervorragend gemacht, in der Mannschaft stimmt momentan.
Ja, gute Stimmung in Basel, gar keine gute Stimmung beim nächsten Gegner vom FCB. Lugano, die Mannschaft aus dem Tessin, die hat es richtig heftig verwutscht, der Start in die Saison völlig in die Hose.
Boah, also extrem unter Druck. Eben, Meisterrennen sehr früh aus den Händen gegeben, nachdem sie im Winter noch Wintermeister geworden sind, letztes Jahr. Dann, okay, haben wir gesagt, hey, ja, es hätte irgendwie nicht mehr klappen und dann kommst du nach dem Sommer zurück und verlierst nur noch. Ich weiss nicht, ob die Zeit ist für frischen Wind.
Also das ist wirklich, wie du es gesagt hast. Mein als erster Meisterkandidat gestartet in der Rückrunde. Und wenn man jetzt anschaut, nur der Absteiger Yverdon ist noch schlechter gewesen, wie Lugano. In der letzten Saison schon die letzten Match verloren oder nicht gewonnen. Jetzt viermal hintereinander verloren. 9 Gegengol in den letzten beiden Matches. Frustrierendes 0-5 in der Conference League Quali. Vor doch 623 Zuschauer. Ist halt auch in Thun gewesen, der Match. Ja, also eine Entwicklung, die nachdenklich stimmt.
Es ist vor allem schade, weil ich persönlich finde, dass der FC Lugano als Verein, als Club viel macht, wirklich viel investiert auch wieder, natürlich auch mit
gut Geld aus Amerika.
Genau, richtig. Aber trotzdem, man sucht Identifikation mit Lugano, mit dem Tessin, man baut etwas auf. Ich glaube auch wirklich im Nachwuchs versucht man das Ganze nochmal ein bisschen besser zu gestalten. Es gibt ein neues Stadion. Und trotzdem irgendwie, ja, sind sie so schlecht gestartet jetzt. Und plötzlich wackelt auch ein dienstältester Trainer von der Super League
der
Stuhl.
Der Mattia Gracitorti, der ja wirklich Lugano vorwärts gebracht hat, das hat man gesehen in den letzten Jahren, wie immer besser geworden ist das Lugano anhand von der Platzierungen, im Cup-Sieg, wo man eingefahren hat. Und ja, jetzt droht eigentlich, oder wird ziemlich sicher, eine Saison ohne europäisches Geschäft und dann dringen so Sachen durch wie offenbare Streit zwischen dem Trainer und dem Renato Steffen, wobei dann der Verein das Ganze auch wieder abgespielt hat, beschwichtigt hat. Der Trainer selber sagt, man hat nicht den Streit untereinander, es ist das Aufgebot gegangen, auch der Renato Steffen nicht bei 100% gesehen, der Spieler selber hätte gern geschüttet. Jedenfalls soll der Renato Steffen gegen den FCB wieder im Aufgebot mit dabei sein. Aber viele so Nebenschauplätze, das hat ja schon angefangen mit der Absetzung vom Sportchef im letzten Winter, vom Carlos da Silva. Ist ein neuer deutscher Mann gekommen. Auch dort läuft ja vieles nicht so recht, wenn ich an Albion Haidari denke, wo eigentlich schon lange irgendwie klar ist, dass er wird gehen. Das war schon vor einem Jahr das Thema gewesen. Und jetzt eigentlich klar war, im Sommer passiert der nächste Schritt, dass auch nicht vonstatten geht. Viele Faktoren, die reinspielen, die einfach im Moment nicht stimmen dort im Tessin.
Ja, und das ist natürlich jetzt eine riesige Chance für FC Basel, die am Sonntag eben auf das Lugano fahren darf. Man kann schon von einer Krise reden beim FC Lugano. Natürlich sagt man jetzt, ja, die müssen eine Reaktion zeigen und aber da kommt der FC Basel, der jetzt gerade IB 4-1 geschlagen hat, wo eben nicht euphorisch ist, der Ludovic Magnin will keine Euphorie, aber einfach extrem viel Selbstvertrauen hat können tanken. Und das ist natürlich, glaube ich, auch nochmal eine Möglichkeit, um ein Ausrufezeichen zu setzen für FC Basel. Weil auch wenn der FC Lugano schlecht gestartet ist, es ist immer noch der FC Lugano, der eigentlich ein gutes Kader hat.
Das ist definitiv so. Aber was auch das Problem stört, du hast gerade das Personal angesprochen, der Mattia Grocci-Torti hat auch gesagt, im Moment hat man einfach nicht genug fitte Spieler, um die Dreifachbelastung anzugehen. Eben, sie haben auch schon vorher eine Runde gespielt in der europäischen Qualifikation. Jetzt hat sich auch der Mattia Zanotti verletzt, ist in der etwa 61. reingekommen, habe ich gelesen, 3 Minuten später wieder verletzt raus. Das schwächt natürlich das Ganze auch noch zusätzlich. Und sie bekommen einfach viel zu schlechte Gegengoal. Also gegen Sia der Match angeschaut, wo du denkst, jo, also wenn du so verteidigst, auch jetzt die Zusammenfassung gesehen gegen Zellje, jo, also wenn du so keinen Bock hast zum Verteidigen, wenn die Mentalität fehlt, jo, dann kannst du noch so gute Fußball im Kader haben, kommst du auf jedes Mal drunter.
Ja, aber es ist, wie du gesagt hast, die Spieler bekommen einen Plan aufgelegt. Die haben natürlich auch ihre Wünsche. Und wenn dann nachher dort nicht den nächsten Schritt kannst machen, wieso auch immer, oder, ja, halt einfach gewisse Sachen nicht stimmen, Unstimmigkeiten gibt, nicht mal mit dem Trainer muss das ja sein, dann gehst du halt einfach ganz anders an den Match. Und nicht, weil du vielleicht keinen Bock hast oder so, sondern halt einfach unterbewusst spürst, gewisse Sachen halt gleich auch.
Hat man ja vor einem Jahr bei eBay gesehen, wo der Patrick Rahmen gekommen ist, wo man auch gesagt hat, hey, das matcht doch sicherlich. Wo aber eben auch mit Spielern, die dann doch nicht gegangen sind oder haben dürfen gehen, was auch immer, immer irgendetwas nicht so funktioniert hat und wo man dann im Winter, ich sage jetzt überspitzt gesagt, eine Kaderbereinigung gemacht hat, ist es dann auch viel besser gelaufen.
Ja, und natürlich... Der Erste, der muss gehen, in den meisten Fällen, ist dann nachher halt der Trainer. Eben der Mattia Grocci-Torti hat auch gesagt, hey, er hat nicht das Gefühl, dass Spieler gegen ihn sind. Ich meine, ich glaube, jeder Trainer müsste dann irgendwann selber merken und sagen, hey, okay, wenn Spieler gegen mich arbeiten, dann muss ich es einfach sein lassen. Aber es ist ja eine Mannschaft, die relativ gleich geblieben ist, auch zum letzten Jahr nochmal, wo man ja halt eigentlich auch wirklich eine gute Zeit gehabt, eben bis auf jetzt halt die Rückrunde, die nicht mehr so gelaufen ist. Und ja, du hast es angesprochen gehabt, bei IB ist natürlich dann nachher auch so gewesen. Man hat dann die Champions League Quali geschafft, natürlich. Das ist halt auch nochmal etwas anderes. Jeder Spieler hat die Chance auch nochmal nutzen während der Transferphase. Aber irgendwie in dieser Liga ist es dann nachher nicht mehr gegangen.
Was ich da auch noch anfügen wollte, so cool ich das Spiel vom FCB gefunden habe, so enttäuscht zum Teil bin ich auch von IB gesehen. Also hätte ich persönlich einfach mehr erwartet von diesem Team mit diesen Spielern. In so einem Match gegen den FCB irgendwie zu wenig gekommen. Jetzt abgesehen von dieser Situation, ja, nach unter einer Stunde, aber ist für mich jetzt nicht das IB gewesen, wo... Es war ein tolles Spiel, ein animiertes Spiel, aber jetzt nicht, wo ich muss sagen, okay, ja, hoppla, das ist der Meisterschaftsfavorit Nummer 1. Also da muss der FCB jetzt nicht, Angst ist das falsche Wort, aber da ist der FCB mindestens ebenbürtig.
Ja, aber so von außen betrachtet habe ich das Gefühl, man hat auch dort wieder irgendwie die ganze Kaderplanung, ist mir extrem... Hinterdrein eben, man hat jetzt auch wieder nach dem ersten Match schon wieder Spieler abgegeben, man holt neue dazu und ich glaube, dort kann man nicht mal wirklich davon reden, von taktischem Abwarten, sondern irgendwo durch müsste einfach die ganze Kaderplanung und die Gespräche wahrscheinlich auch mit den Spielern einfach schon früher oder später stattfinden, auch dass eben du hast es gesagt, nach einer Stunde die Situation, dass Edi Milson Fernandes so etwas kann machen, oder? Obwohl er eigentlich wirklich einen guten Match gespielt hat bis dahin. Also, weiss nicht. Man kennt ihn ja eigentlich auch gar nicht so. Irgendetwas ist ja nicht so gut.
Ja, also, das ist sicherlich auch ein anderes Thema. Der FCB hat es gut gemacht. IB vielleicht weniger. Was passiert dort? Weil man hätte ja auch schon im ersten Match nicht vollends können überzeugen, im zweiten Match nicht. Also, von dem auch gespannt, was bei den anderen Mannschaften läuft. Und das muss man ja immer im Hinterkopf haben. Wenn wir über FCB reden und vielleicht Sachen, die nicht funktionieren, bei den anderen Teams läuft es jetzt einfach auch noch nicht so rund, was völlig logisch ist, wenn erst eigentlich 3 Spieltage gemacht sind, dass der FCB 3 Spiele hatte. Dritter Spieltag ist dann Lugano, weil der Match schon vorgezogen worden ist. Also von dem her die schöne Regel, mir noch überall ein bisschen ineinander eingegriffen.
Außer beim FC Thun.
Ausser beim FC Thun, wo wirklich, muss man sagen, Chapeau. Also von dem her, was die schon auf den Platz bringen, das ist recht cool. Sind wir dann gespannt, wie sich der Aufsteiger in den nächsten Wochen präsentiert. Möchte jetzt noch auf ein Thema ansprechen, weil du natürlich prädestiniert dafür bist, Kevin. Es hat einen Rücktritt gegeben, diese Woche noch. Der Schweizerische Fußballverband hat mitteilt, nach 21 Jahren, 415 Länderspiele und über 1000 Goal hört eine von den grössten Legenden vom weltweiten Beach-Soccer auf. Der Dejan Stankovic hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Du hast mit ihm zusammengespielt, selber in der Beach-Soccer-Nazi von der Schweiz. Sind die Worte, die der SFV gewählt hat, würdig für ihn?
Definitiv. Der Dejan Stankovic ist nicht nur das Gesicht von der Beachsoccer-Nationalmannschaft gewesen für ganz viele Jahre, sondern wirklich für den gesamten Beachsoccer. Ich sehe nur die Videos noch ab und zu immer noch von ihm früher, eben 2009, wo sie dort auch schon Vize-Weltmeister geworden sind, was sie dort für eine WM gespielt haben und der junge Dejan Stankovic Fallrückzieher um Fallrückzieher geschlagen hat. Das ist ein Vorbild gewesen für ganz viele Spieler und ja, sicher schade, dass so ein Spieler aufhört. Natürlich verständlich. Ich meine, man muss sehen, er ist ein Amateur, wie alle anderen in der Schweiz. Das sind Amateure, trainieren aber mindestens viermal in der Woche mit der Nationalmannschaft, Zusatzeinheiten und dann spielst du gegen Vollprofis und die Schweiz ist konkurrenzfähig. Und er hat das 21 Jahre lang mitgemacht.
Das ist schon eine ganz lange Zeit, 415 Länderspiele. Was verbindest du persönlich mit ihm?
Mein erster Nazi-Goal war ein Doppelpass mit Dejan Stankovic. Also ich bekomme den Ball von Sandro Spagarotella, auch einer, der schon seit eh und je dabei ist, ein Weggefährte ist von Dejan Stankovic auf die andere Seite. Und ja, wir lachen heute ab und zu noch. Ich habe es dann irgendwann mal gesagt, es ist so ein bisschen der Kevin-Move. Ich gehe gerne auch in die Mitte rein und schlage dann mit links rein. Und Dejan ist auch ein Linksfüßer, das heisst, er versteht mich. Und dann konnte ich ihn anspielen, er hat mir zurückgelegt. Und das war eigentlich mein erster Nazi-Goal gewesen. Und ich war froh, ich wollte mit der Bank jubeln und der Angelo Schirinzi hat mich zurückgeschickt und hat gesagt, ich soll dem Dejan Danke sagen.
Ja, also Respekt vor dem grossen Mann im Beach-Soccer. Sonst auch, wenn du mal unterwegs warst, auch mit ihm zu tun gehabt, irgendwie mal zusammen vor Ort gewesen.
Nein, ja, also wir haben sowieso viel Zeit zusammen verbracht, eben auch die internationalen Reisen. Aber man muss auch so sehen, eben, er war die ältere Generation gewesen, er war der Dejan Stankovic gewesen. Was ich mich erinnere, der Angelo hat das auch immer gerne gehabt, dass ich mit dem Dejan, ja, er hat das eigentlich auch viel gemacht, auch mit den Jungen, dass man halt im Training den Dejan herausfordert. Aber da hast du eigentlich nie eine Chance gehabt. Dejan hat irgendwie alles besser können und besser gemacht.
Okay, also wirklich eine Legende, wo du aufhört von der Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft. Mal schauen, wie es mit dieser Nazi ohne ihn weitergeht. Und wir haben ja gesagt, Anfang von dieser neuen Saison hast du mich lanciert mit einem neuen Format, so mit Fragen, damit wir uns noch besser kennenlernen. Ich habe ja jetzt gemerkt, dass du eine schlechte Seite auf dem Fußballplatz an dir hast. Haben darum auch noch ein paar weitere Fragen notiert und natürlich geht die erste Frage um Speech Soccer, um eine Leidenschaft von dir und wenn wir gerade beim Dejan Stankovic gewesen, wäre meine Frage, wer ist denn dein Lieblingsmitspieler im Beach Soccer?
Mein Lieblingsmitspieler ist der, ja, ist jetzt nicht so bekannt im Beach Soccer, aber ist tatsächlich der Benjamin Loser gewesen, auch ein Basler von Gebenach. Er hat auch jahrelang mit mir Beachsoccer gespielt. Wir haben sehr viel Zeit auch neben dem Platz zusammen verbracht, auch eben die erste Weltmeisterschaft zusammen erlebt und auch das Zimmer geteilt. Und das war eigentlich wirklich so herrlich gewesen, weil er ist eher so ein bisschen der Ruhigere gewesen und ich halt ja, der Extrovertierte, der nie genug hatte. Und meine Lieblingsszene, wenn ich das noch schnell erzähle, ist eigentlich gewesen, wir haben beide im gleichen Match an der WM unser erstes Goal gemacht an der WM. Und er hat dann irgendwann gefunden, um 11:30 Uhr in der Nacht, ja, jetzt ist okay, jetzt können wir langsam schlafen. Und ja, er hat bis um 2:30 am Morgen nicht können schlafen und hat dann irgendwann gesagt, hey Kevin, dir reicht nicht einmal ein WM-Goal, damit du endlich einmal genug hast vom Tag und kannst schlafen.
Sehr schön. Also Verbindungen mit einem Mitspieler Benjamin Loser, Christoph Giebenach, sonst dort auch bekannt für gute Amateurfußballer, die noch von dort gekommen sind. Andere Frage, wenn du im Stadion bist als Zuschauer, welches Wort sagst du am häufigsten, wenn du dort auf der Rang bist?
Ja. Jetzt muss ich gerade mal ein bisschen überlegen. Weil es ist nicht wirklich ein Wort, sondern...
Oder ein Ausdruck. Oder vielleicht ein Satz.
Nein, ist es, ist, okay. Also es ist wirklich so, meine Freundin hat ja jetzt auch eine Saisonkarte. Sie muss mit mir Fußball schauen, sie ist immer mit dabei. Und ich glaube, ich tue sie einfach wirklich 90 Minuten lang belagern mit Analyse und dann nehme ich das Nadel wieder führen, um Notizen zu machen. Einfach, weil mich das so fasziniert, der Fußball. Aber es gibt nicht wirklich einen Ausdruck oder ein Wort. Es ist einfach, glaube ich, wirklich konstant... schwätzen und sie muss das mitmachen.
Okay. Lassen wir das mal so stehen. Welchen Spieler hast du dir früher aufs Liebli drucken lassen?
Del Piero.
Bist du ein Juve-Fan gewesen?
Ja, also ja, ich war in der Sommerferien gewesen, in Süditalien bei meinem Grossonkel und dann ist er einmal gekommen mit einer Schachtel, 10 Kassetten, Juventus Turin-Geschichte. Und ich habe den ganzen Sommer lang eigentlich die Kassette mit der ganzen Geschichte von Juventus anschauen und dann war es halt wirklich Del Piero gewesen.
Grosser Verein mit grossen Namen, natürlich auch in der italienischen Nationalmannschaft grosse Spuren hinterlassen, Alessandro Del Piero. Was ich ja weiss von dir ist, dass Rucola quasi die Keimrezept ist, als Vorbereitung auf das Spiel. Was ist eigentlich zur Vorbereitung auf eine Podcast-Folge?
Gar nicht, weil ich irgendwie kein Morgen esse, was eigentlich nicht so gut ist. Ich habe so die Routine verloren, dass ich einfach mal anhocke am Morgen und ein Morgen zu mir nehme. Meistens ist dann nach unserer Aufnahme renne ich dann raus und hole mir etwas zu essen.
Also mit leerem Magen kommst du hier ins Studio. Immerhin hast du genug Energie für Diskussionen. Das finde ich wenigstens positiv.
Ja, genau. Und ein Glas Wasser noch zuerst und dann hoffe ich, dass der Magen nicht knurrt, weil sonst würde man das hören.
Ja, sehr gut. Also was ich auch sagen kann, da hört man eigentlich nicht und an der Stimme macht es auch nicht aus. Also von dem her, bist du bereit für die Podcast-Folge. Also spannende Einblick mal von dieser Seite zu hören. Zum Abschluss von dieser Folge noch eine Frage und wir gehen jetzt darauf hin. Wir haben Prognosen gemacht Anfang Saison. Unter anderem ist ja der Leon Aftulau weggegangen vom FCB und er ist der Spieler gewesen, der die meisten Karten bekommen hat. Wir wissen jetzt, der Ludovic Magna hat auch schon eine Karte bekommen, aber weisst du eigentlich, welcher Spieler im Moment dort dieser Statistik zuvorderst ist?
Nein, definitiv nicht. Also die geile Karte eben beim Magna ist mir aufgefallen und dann habe ich auch dafür gesagt, oh, glücklich, jetzt hat er hier die erste geile Karte bekommen. Aber nein, ich könnte auch gar nicht sagen, wer das ist. Irgendwie, eben gegen IB hat gefühlt jeder eine geile Karte bekommen.
Es ist der Leo Leroy und er hat tatsächlich schon 3 geile Karten. Also in jedem Match hat er bis jetzt Geld bekommen.
3 Match, 3 geile Karten, ja, geht nicht mehr lang, dann ist er ein Spiel gesperrt.
Genau, dann muss er mal zuschauen. Also von dem her, im Moment, dort sind wir, wären wir den Chefs mit unserer Prognose. Ich habe ja den Dominik Schmid genommen, der auch schon eine Karte bekommen hat nach dieser speziellen Szene gegen IB und du bist beim Adrian Barisic gesehen.
Ich meinte, ja, also sicher ein Innenverteidiger, aber ja, der Barisic hat gar noch nicht viele Möglichkeiten gehabt, um eine zu holen.
Vielleicht gegen Lugano am Sonntag. Da sind wir gespannt drauf. Und dann würde es uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei sind in der nächsten Podcast-Folge. Dann vor dem Match gegen Biel und vor allem auch, es ist dann auch noch gleich europäische Nächte, die wieder angesagt sind in der Champions League Qualifikation gegen Werder FCB Stuttgart. Das wissen wir noch nicht. Wir wissen aber, es geht in Norden und sind gespannt, weil nächste Woche herrscht dann hier Klarheit drüber. Von dem her wünschen wir euch ganz ein gutes und erholsames Wochenende. Gewisse haben vielleicht noch Sommerferien. Das Wetter ist ja perfekt. Von mir noch in dem Sinne ein kleiner regionaler Fußballtipp. In der Erstliga geht es los. Es geht um Samstag ein Derby, es geht um Sonntag ein Derby. Die regionalen Fußballvereine kann man doch auch unterstützen. Dort wird auch gut geschafft. Es ist auch mit viel Leidenschaft sind dort Spieler mit dabei. Von dem her, Besuch auf dem Buschwilerhof lohnt sich oder dann im Leichtathletikstadion St. Jakob. Euch allen eine gute Zeit und wir hören uns.
Der Penalty-Podcast auf basilis.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert vom Shoppingcenter St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst.